Psychiatrie verständlich. Dr. Seidel erklärt. In diesem Podcast beleuchtet Dr. Ulrich Seidel psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Fachlich fundiert, verständlich aufbereitet. Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Eine kurze Triggerwarnung. In der aktuellen Folge geht es unter anderem um das Thema Suizidalität. Deshalb möchte ich Sie bitten, wenn das Thema Sie betrifft oder wenn Sie dadurch belastet sind, dass Sie sehr achtsam sind oder die Folge gegebenenfalls nicht anhören. Vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Ulrich Seidel, ich bin der Psychodoc und ich möchte heute über bipolare Störungen berichten. Bipolare Störungen, heutzutage sagt man so dazu, der Begriff ist eigentlich irreführend, weil es handelt sich streng genommen nicht um Störungen, sondern um Krankheiten in dem Sinne, dass es Menschen sind, die immer wieder Krankheitsepisoden haben können und zwar entweder manisch oder depressiv, weshalb man das Ganze auch früher manisch-depressive Krankheit genannt hat. Heute heißt es, wie gesagt, bipolar. Was hat es damit auf sich? Was bedeutet das? Ich hatte in der vorangegangenen Folge ja schon über Depressionen berichtet. Depressionen, der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern, schwerwiegende Krankheitsepisoden. Depression im eigentlichen Sinne bedeutet, das sind Menschen, die immer wieder in ganz tiefe seelische Löcher fallen können, in denen sie keine Energie mehr haben, nichts mehr fühlen und so weiter. Und bei der bipolaren Erkrankung gibt es noch eine andere Seite. Das heißt also, die Stimmung ist nicht nur gedrückt, der Antrieb ist nicht nur vermindert, sondern es gibt einen Gegenpol. Ich werde da gleich wieder was drüber sagen, aber vielleicht dann noch ganz kurz die Vorbemerkung, wenn wir jetzt gleich wieder von Krankheiten sprechen, dann gilt das, was ich schon in vorangegangener Folge zu Psychosen und zu psychischen Krankheiten gesagt habe. Die Tatsache, dass jemand sowas bekommt, ist nicht unbedingt nachvollziehbar im Sinne von lebensgeschichtlich erklärbar. Sondern wenn jemand so eine Veranlagung hat, kommen ganz viele verschiedene Faktoren dazu zusammen, dass diese Episoden dann entstehen, dass die Krankheit ausbricht und so Fahrt aufnimmt. Also nichts, was wirklich im eigentlichen Sinne dem Verständnis zugänglich ist, im Sinne von ich kann es nachvollziehen, sondern wo man immer in Rechnung ziehen muss, dass es irgendwo auch was Neurobiologisches hat. Das heißt also, dass irgendwo mit dem Nervensystem was nicht stimmt, dass da was aus dem Ruder gelaufen ist. Wenn man dazu, wie gesagt, die Veranlagung hat, dann können natürlich auch Stressfaktoren auslösend wirken, dass dann solche Phasen auftreten. Jetzt aber doch nochmal zum Verständnis. Was sind bipolare Erkrankungen? Wir haben es mit zwei verschiedenen Extremen zu tun und es empfiehlt sich modellhaft, solche Krankheiten nicht immer nur, wie man es eigentlich gewohnt ist zu tun, als Krankheiten der Stimmung zu betrachten. Man denkt ja dann immer, bipolar, manisch, depressiv heißt so ein Wechsel zwischen schlecht drauf und gut drauf. Man kann genauso gut solche Krankheiten sich vorstellen als Störungen des Energieniveaus. Was meine ich damit? Nun, es kann sein, dass jemand in den Krankheitsphasen entweder ganz, ganz wenig Energie hat, auch ganz wenig seelische Energie. Das heißt dann eben eine depressive Phase und wenig Energie, das darf man sich nicht so vorstellen, wie man es allgemein kennt, wenn man morgens mal irgendwie abgeschlagen ist, wenn man sich vielleicht mal schlecht fühlt oder in der Nacht zu wenig Schlaf hatte, sondern es ist ein ganz fundamentales Gefühl des absoluten Mangels an Lebenskraft. Die Betroffenen berichten, dass sie selbst kleinste Dinge nicht mehr erledigen können. Menschen, die eigentlich immer aktiv waren, die kriegen keinen Fuß mehr vor die Tür gesetzt, schaffen es nur noch im Bett zu liegen und sich irgendwie basal zu versorgen. Also ein ganz, ganz schwerer Mangel von Energie, aber auch sonst die seelische Energie fehlt. Jemand, der in so einer depressiven Episode steckt, der kann nichts mehr erleben, auch keine Freude mehr empfinden. Das Gefühlsleben scheint ebenfalls wie auf Sparflamme zu laufen. Und ich hatte schon gesagt, beim Thema Depression, ganz typisch für solche depressiven Phasen ist nicht nur die Energielosigkeit, ist nicht nur die Gefühllosigkeit, sondern auch, dass die Menschen sich das selber anlasten, dass sie denken, sie sind schuld dran. Und so wie jetzt die Depression ein totaler Verlust von Energie ist, eine vollkommene seelische, ja, Abgeschlagenheit, ist die Manie ein mehr Energie als gewöhnlich, ein manchmal auch zu viel an Energie. Das ist der Gegenpol. Also entweder sehr, sehr wenig Energie oder phasenweise mehr Energie, zu viel Energie. Und die Betroffenen bei einer bipolaren Erkrankung, die sind auch zwischen diesen großen Phasen der Depression und der Manie nicht unbedingt stabil. Es kann da auch so Schwankungen geben. Früher hat man das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Mir hat man im Studium noch erzählt, nein, also zwischendurch ist alles ganz normal und die Betroffenen sind dann weder manisch noch depressiv, eigentlich ganz ausgeglichen. Bei Menschen, die eine bipolare Erkrankung haben, findet man es ganz häufig, dass auch zwischen den großen Phasen der Depression und der Manie doch auch eine Instabilität da ist, dass eine Schwankung da ist, was dann auch das Leben erschweren kann. Nochmal zu den Symptomen dann der Manie. Man darf sich's genauso wie bei der Depression nicht so vorstellen, wie man es normalerweise kennt. Wir sind immer geneigt, natürlich so das anzunehmen und das zu projizieren, was wir kennen. Aber ganz wichtig ist bei dieser Art von Krankheit, dass es eben jenseits von dem ist, was man normalerweise kennt. Das heißt also auch da, das ist das, was ich mit nicht einfühlbar meinte, es sind Zustände, die ganz, ganz extrem sein können. Und auch die Betroffenen sagen nach den Phasen, ja, das ist etwas, was ich gar nicht mehr nachvollziehen kann, wo ich ganz anders war. Oder wenn jemand in so einer Phase drin steckt, gerade in der depressiven Phase, dann ist so eine ganz typische Aussage, ja, so kenne ich mich nicht, so bin ich normalerweise nicht, ich bin eigentlich ganz anders. Die Manie ist eben kein Zustand einfach nur, dass man mal so eben ein bisschen gut drauf ist, sondern das kann extrem gesteigert sein. Ich sage gleich noch was dazu, aber erstmal vielleicht die Bemerkung, es gibt auch das, was man hypomanen Zustand nennt. Das ist vielleicht noch so ein bisschen am Normalen dran, aber schon außergewöhnlich, dass jemand mehr Energie hat als sonst. Ist auch für die Diagnosestellung einer bipolaren Erkrankung ganz, ganz wichtig, dass man auch solche hypomanen Phasen berücksichtigt. Wenn jetzt jemand so richtig manisch wird, dann sind das ganz, ganz extreme Zustände. Das heißt also, die Betroffenen wissen zum Teil überhaupt nicht mehr, wohin mit ihrer Energie, scheinen zu platzen vor lauter Kraft. Und das kann sogar richtig unangenehm werden. Es gibt manche Patienten, die im Nachhinein berichten, das war nicht nur schön in der Manie. Klar, am Anfang ist vielleicht ein euphorisches Gefühl da, man fühlt sich glücklich, man hat ganz viele Pläne. Aber viele sagen, das war zu viel. Viele sagen, in der akuten Manie, da hatten sie gar keine Ahnung mehr, wohin mit der Kraft. Und das kann zum Teil wirklich extreme Formen annehmen. Man muss es sich so vorstellen, dass jemand, der manisch ist, nicht nur viel Energie hat und nicht nur sehr gut drauf ist, sondern auch dazu neigt, sich völlig selbst zu überschätzen. Das heißt also, es sind solche Gedanken da, wie zum Beispiel, ich bin der Größte, ich bin der Tollste, ich kann alles, ich bin unendlich mächtig. Das kann dann bis hin zum Größenwahn gehen. Größenwahn bedeutet, dass die Betroffenen dann wirklich fest davon überzeugt sind, dass sie alles können. Das bedeutet, dass sie sich unendlich viel zutrauen und sich und ihre Fähigkeiten völlig überschätzen. Und das kann ziemlich gefährlich werden. Das kann auch dazu führen, dass sich jemand im wahrsten Sinne des Wortes ruiniert. Vielleicht zum Beispiel aus der Praxis. Ich hatte mal einen Patienten, der im Rahmen seiner manischen Phase, wo er ganz getrieben war und gedacht hat, er könne alles, dann auch gedacht hat, er könne ganz toll Auto fahren. Er sei eigentlich ein Rennfahrer und ist dann mit seinem BMW auf der Autobahn gefahren. Bei 250 war das Auto dann Gott sei Dank abgeriegelt, aber es hat immer noch gereicht und er hat dann freihändig mit seinem Handy die Situation gefilmt, den Tacho gefilmt, um zu zeigen, dass er alles bombig im Griff hat. Also sehr gefährlich. Andere Menschen in der Manie sind dann vielleicht dazu geneigt, zu viel Geld auszugeben. Das ist eigentlich ganz typisch für so einen manischen Zustand, dass man auch seine finanziellen Möglichkeiten überschätzt, dass die Betroffenen dann Dinge kaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen, sich mehrere Autos bestellen oder unendlich viele Notebooks, weil sie denken, sie müssten jetzt eine Firma aufmachen und brauchen das. Oder ich hatte zum Beispiel mal einen Patienten, der war Schönheitschirurg und hat sich dann in der manischen Phase seine gesamte Praxis mit Marmor auskleiden lassen, was dann selbst die finanziellen Möglichkeiten eines Schönheitschirurgen dann doch etwas überfordert hat, sodass er am Ende pleite war. Überhaupt kommt dann immer wieder die Frage, wenn jemand jetzt sich in einem solchen Zustand so sehr verschuldet, so viel Geld ausgibt, ja, ist er denn da überhaupt in der Lage und kann man das dann am Ende sich vielleicht wieder zurückholen? Antwort lautet ja, kann man, aber es ist schwierig. Das bedeutet, dass eben jemand, der manisch ist, nicht geschäftsfähig ist. Und wenn dann Geschäfte gemacht werden, sind die nicht wirksam. Das heißt, im Nachhinein kann man dann wieder dafür sorgen, dass das rückabgewickelt wird, ist aber ziemlich kompliziert. Und da müssen vielleicht auch Gutachten gestellt werden und geschrieben werden. Und das ist etwas, was dann auch so einen ganzen Rattenschwanz noch hinter sich herzieht. Also nicht einfach. In der Manie ist natürlich außerdem die Gefahr, dass man sich nicht nur finanziell ruiniert, sondern auch sozial. Also auch da vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, der Redakteur eines großen deutschen Magazins, der dann in der manischen Phase nackt auf allen Vieren laut bellend im Redaktionsflur rum ist, weil er das irgendwie als eine tolle Performance fand. Auch der hat sich natürlich im Nachhinein nicht sehr gut gefühlt mit dem, was er da gemacht hat. Oder es gibt beliebig viele andere Beispiele von Menschen, die sich zum Teil gesundheitlich dann schädigen. Einen Patienten hatte ich mal, der dann sexuell sehr aktiv war und sich wirklich von HIV bis Krätze und Hepatitis alles eingefangen hat, was es an sexuell oder sonst wie übertragbaren Krankheiten gibt. Also fassen wir zusammen, jemand in der Manie hat nicht nur sehr viel Energie, sondern neigt auch dazu, sich und seine Fähigkeiten zu überschätzen, völlig unvernünftig Dinge zu tun und damit am Ende sich auch massiv zu schädigen. Das kann richtig gefährlich werden. Und man muss auch sagen, jemand, der dann in so einem selbstgefährdenden Zustand ist, das nicht mehr einschätzen kann, der muss vielleicht dann auch möglicherweise gegen seinen Willen oder gegen ihren Willen behandelt werden. Dazu kommen wir aber später noch. Das wird noch ein anderes Thema sein. Zwangsbehandlung in der Psychiatrie. Darf man das machen? Muss man das machen? Und so weiter. Kein einfaches Thema. Zurück zur Manie. Also, sehr viel Aktion, sehr viel Energie, gute Stimmung, aber nicht immer nur gute Stimmung. Das Ganze kann kippen, wenn man mal so richtigen Maniker mitbekommen hat, den man sich dann vielleicht auch in den Weg stellt, wo man sagt, Mensch, jetzt mal Stopp, ist alles zu viel. Kann auch dazu neigen, dann gereizt zu werden, aggressiv zu werden. Also das ist dann möglicherweise auch nicht nur schön, nicht nur lustig. Sonst weitere Symptome zur Manie sind eigentlich so ziemlich der Gegenpol zur Depression. Das heißt also, dass jemand dann wenig Schlaf braucht, wenig schläft, das Ganze aber jetzt nicht wieder depressive negativ empfindet, sondern eher auch als Zeichen, dass er ja gerade so unendlich viele Möglichkeiten hat. Soweit erstmal die Manie. Und wenn man dann jemanden mitbekommt in der Manie oder in der Depression, hat man zum Teil wirklich den Eindruck, das sind zwei verschiedene Menschen. Das sind ganz, ganz unterschiedliche seelische Zustände. Und es ist nicht außergewöhnlich, dass die Betroffenen auch selber sich als extrem zerrissen erleben. Bipolare Erkrankungen entstehen meistens schon relativ früh im Leben. Manchmal so aus der Pubertät heraus schaukelt sich die Stimmung immer mehr auf. Man weiß gar nicht im Nachhinein, ist das jetzt noch so pubertäre Schwankung oder ist das schon Beginn der Krankheitsphasen? Und viele Betroffene, die dann eben gerade eigentlich in so einer Zeit sind, in der sich die Persönlichkeit entwickelt, sagen dann, wenn sie früh erkrankt sind, sie wissen gar nicht, wie sie sind. Sind sie so wie in den depressiven Phasen? Sind sie so wie in den manischen Phasen? Oder zwischendrin schwanken sie ja auch. Sie haben gar kein Maß dafür, was eigentlich ihnen entspricht. Und das ist natürlich auch etwas, was ein ziemliches Handicap darstellen kann. Nochmal zu dem, wie man bipolare Phasen jetzt eben erkennt und diagnostiziert. Ganz, ganz wichtig ist, dass man eben nach dem Verlauf schaut. Wir erleben es in der Klinik ganz, ganz häufig, dass dann eben Patienten nur in den depressiven Phasen zum Arzt gehen, dann natürlich berichten, dass es ihnen schlecht geht. Und gerade wenn jemand vielleicht gar keine so richtig ausgeprägten manischen Phasen hat, sondern nur das, was man hypomane Phasen nennt, dann wird die Krankheit möglicherweise übersehen. Auch dazu werde ich gleich noch was sagen, warum es wichtig ist, dass man sorgfältig diagnostiziert und dass man gerade hypomane Phasen nicht übersieht. Vielleicht noch ganz kurz bei der Gelegenheit ein Wort. Diese hypomanen Phasen zeichnen sich dadurch aus, dass jemand eben zwar auch außergewöhnlich viel Energie hat, aber noch nicht so viel, dass es so richtig kracht. Ich hatte gerade eben beschrieben, was richtig manisch ist und dass das richtig gefährlich werden kann. Die Hypomanie ist halt noch nicht so schlimm und noch nicht so gefährlich. Die Betroffenen machen zwar mehr als sonst, sind aktiver, aber bleiben noch irgendwo in ihrem sozialen Rahmen, sind vielleicht auch noch berufstätig. Also es ist nicht ganz so ausgeprägt und nicht ganz so auffällig. Und viele Menschen in der Hypomanie fallen auch nicht wirklich als krank auf. Man wundert sich vielleicht, dass jemand, der sonst eigentlich eher depressiv war oder so, auch schon in Phasen bekannt war, dass der jetzt plötzlich so gut drauf ist. Aber gerade die Hypomanie wird nicht unbedingt gleich als krankhaft erkannt. Jetzt ist aber die Frage, warum ist es so bedeutsam, dass man solche Krankheitsphasen erkennt? Nun, es ist letztendlich alles eine Frage der Stabilität. Das heißt also, man könnte jetzt sagen, nun ja, warum erklären die Psychiater alles für krank? Hypoman ist eigentlich klasse. Also es muss auch ein schöner Zustand sein, die Patienten berichten, wenn sie hypoman sind. Auch es ist irgendwie ein leichtes Gefühl, man schwebt, man fühlt sich frei, man ist gut drauf, man hat das Gefühl, viel erledigen zu können, die Energie stimmt, passt doch eigentlich, ist ein guter Zustand, aber dieser Zustand ist halt nicht stabil. Das heißt also, keiner bleibt auf Dauer auf dieser hypomanen Welle, sondern es geht immer früher oder später wieder runter. So die Faustregel sagt, je höher jemand dann gestiegen ist, je länger er auf so einer Welle oben war, desto größer ist die Gefahr, dass es dann auch wieder tiefer runtergeht. Was man also anstrebt bei Menschen mit so einer bipolaren Erkrankung, ist, dass es doch irgendwann zu so einem ausgeglicheneren Zustand kommt. Und das ist gar nicht so leicht, das zu erreichen. Außerdem haben wir noch das Phänomen, dass bei Menschen, die bipolar erkrankt sind, dann sozusagen die innere Referenz eine ganz andere ist. Das heißt also, jemand, der mal solche extremen Zustände erlebt hat, der hat so eine ganz andere Vorstellung davon, was normal sein könnte, wie man erleben kann. Und ich habe es auch schon von Betroffenen gehört, die eigentlich sich nach diesem hypomanen Zustand gesehnt haben. Die wollten gar keine Normalität. Ich erinnere mich an eine Psychologiestudentin, die sagte, sie will genau in diesem hypomanen Zustand sein. Alles andere hat sie als depressiv erlebt. Das, was wir Nicht-Erkrankte als normal empfinden, ein gewisses Maß an Energie, ein gewisses Maß an Freude, das ist vielleicht für jemanden, der bipolar erkrankt ist, viel zu wenig, wird als fade empfunden, da möchte man mehr haben. Jetzt wieder zurück zu dem Erkennen von solchen Krankheiten. Also eine depressive Phase zu erkennen, ist eigentlich nicht so schwer, wenn man genau hinhört, wenn man nachfragt. Ich hatte ja schon die Symptome geschildert. Jemand, der depressiv ist, der sagt, er hat wenig Freude im Leben, er hat wenig Kraft und fühlt sich beeinträchtigt, schläft nicht mehr, grübelt viel etc. Wir haben aber jetzt gerade bei Menschen, die bipolar erkrankt sind, oft das Phänomen, dass die von außen besehen gar nicht so krank wirken. Das heißt also, jemand, der rein depressiv ist, dem sieht man es oft auf den ersten Blick an, da merkt man, da stimmt was nicht. Jemand, der bipolar erkrankt ist, der wirkt noch so ein bisschen aufgeräumter, da ist vielleicht mehr Schwingung auch da, was das Gefühlsleben betrifft. Trotzdem sagen die Betroffenen, ich fühle mich nicht gut, ich habe keine Freude, ich fühle mich depressiv. Genauso mit dem Energieniveau. Jemand, der bipolar erkrankt ist, der hat typischerweise doch noch irgendwie mehr Energie als jemand, der rein depressiv ist. Das können immer so Hinweise schon sein, auch klinisch. Wenn ein Patient sich vorstellt und schildert diese Symptome der schweren Depression, scheint aber nicht so depressiv, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass er oder sie bipolar erkrankt ist. Weitere Hinweise auf eine bipolare Krankheit können sein, wenn die Krankheit sehr, sehr früh schon losgeht. Typischerweise depressive Erkrankungen beginnen später, so ab dem 30., 40. Lebensjahr. Gerade Menschen, die vielleicht so schon in der Adoleszenz oder mit Anfang 20 erkrankt sind und depressive Episoden haben, da sollte man schon sehr genau hingucken, ob das nicht vielleicht eine bipolare Krankheit ist. Was man auch unbedingt fragen sollte, ist die sogenannte Familienanamnese. Das bedeutet, ob es in der Familie psychische Krankheiten gab oder gibt. Und auch da findet man ganz oft bei Menschen, die eine bipolare Erkrankung haben, eine hohe Belastung. Das heißt also, dass in der Familie auch andere Menschen waren, die erkrankt waren, depressiv, bipolar oder auch Menschen, die sich suizidiert haben. Das heißt also, das kann ein Zeichen dafür sein, dass da eine gewisse genetische Veranlagung zur Krankheit ist. Das findet man häufig bei Menschen, die bipolar erkrankt sind. Jetzt nochmal zur Diagnose dann. Also ich hatte gesagt, die Patientinnen, Patienten, die Betroffenen stellen sich ganz oft in depressiven Phasen vor. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben nach der Vorgeschichte schaut. Dass man nicht nur sagt, ah, sie sind depressiv, jetzt bekommen sie hier Medikamente dagegen, sondern man muss gucken, was war denn. Und das ist nicht immer leicht, dann festzustellen, ob jemand bipolar erkrankt ist. Und zwar deshalb, weil die manischen Phasen, aber speziell auch die hypomanischen Phasen oftmals gar nicht berichtet werden. Das heißt also, die Patienten selbst auf Nachfrage sagen zum Teil wörtlich, nee, ich war niemals gut drauf. Das haben mir wirklich bipolare Patienten schon wortwörtlich so mitgeteilt auf die Frage, gab es denn mal gute Zeiten, gab es vielleicht sogar manische Zeiten? Die sagen dann in der depressiven Phase wohlgemerkt, niemals. Es kommen wirklich solche Aussagen wie, ich war als Kind schon depressiv, ich habe niemals gute Zeiten erlebt. Und wenn man dann aber andere fragt, und das sollte man unbedingt tun, dann hört man zum Teil ganz anderes. Ich erinnere mich an einen Patienten mit einer bipolaren Erkrankung, der sich tragischerweise das Leben genommen hat. Und nach seinem Tod sagte die Ehefrau, dass der ganz ausgeprägte manische Phasen hatte. Der Patient selber hatte vor seinem Tod berichtet, er sei rein depressiv, er weiß gar nicht, wie die bipolare Erkrankung jemals festgestellt werden konnte. Warum kommt es jetzt dazu? Warum berichten uns die Patienten das nicht? Nun, das ist nicht, weil jemand da was verschweigen möchte, sondern es gibt tatsächlich das Phänomen, dass die Erinnerung verfälscht sein kann in der Depression. Das heißt also, es ist auch wissenschaftlich belegt, dass Menschen, die depressiv sind, sich nicht mehr an gute Zeiten erinnern können oder schlechter daran erinnern können und dass diese vielleicht gehobenen Phasen, hypomane Phasen wirklich ausgeblendet sind, der Erinnerung nicht mehr zugänglich sind. Das ist ein Argument. Ein weiterer Grund, warum sich jemand vielleicht nicht mehr an hypomane Phasen erinnert, ist, dass die gar nicht als Krankheit oder als Krankheitsphase erkannt werden und dass jemand denkt, das ist normal. Ich hatte schon Patienten, die mir gesagt haben, es ist doch ganz normal, dass man dann zum Beispiel irgendwie zwischendurch mal Marathon läuft. Und wenn man dann genau nachgefragt hat, waren das genau diese hypomanen Phasen, in der jemand so viel Energie hatte, dass er außergewöhnliche Dinge getan hat. Warum ist es jetzt so wichtig, dass ich es erkenne? Ich habe jetzt immer wieder betont, man sollte nach diesem Verlauf fragen. Es ist ganz wichtig, dass man erkennt, ob jemand bipolar erkrankt ist oder rein depressiv erkrankt. Nun, es ist letztendlich eine andere Erkrankung. Eine bipolare Erkrankung ist etwas anderes als eine rein depressive Erkrankung. Wenn man so möchte, ein Stück weit eine schwererwiegende Erkrankung. Das heißt, die Betroffenen sind noch mal mehr beeinträchtigt. Die Verläufe sind komplizierter. Die depressiven Phasen können länger sein. Es ist die Behandlung zum Teil auch nicht so leicht möglich wie bei der reinen Depression. Aber es ist auch so, dass die Herangehensweise eine andere ist. Bei der reinen Depression arbeite ich, wenn ich jetzt medikamentös denke, bevorzugt mit Antidepressiva. Auch darauf werden wir noch an einer anderen Folge kommen. Antidepressiva sind Medikamente, die die Stimmung verbessern sollen, den Antrieb verbessern sollen bei jemandem, der in so einem depressiven Loch hängt. Jemand, der bipolar erkrankt ist, der reagiert möglicherweise ganz anders auf diese Antidepressiva. Das heißt also, diese Antidepressiva können ja bestenfalls schlecht vertragen werden, schlimmstenfalls führen die zu ganz, ganz quälenden Unruhezuständen. Man nennt das einen Mischeffekt. Das bedeutet so einen Wechsel zwischen Manie und Depression, der ganz schnell folgen kann oder quasi eine Gleichzeitigkeit zwischen Getriebenheit der Manie und dem schlechten Gefühl der Depression, furchtbare Zustände. Viele bringen sich da heraus auch um, weil es so quälend ist. Und Antidepressiva, die unreflektiert gegeben werden können, solche Mischzustände hervorrufen oder auch jemanden dazu bringen, dass er dann in die Manie switcht. Also Vorsicht mit Antidepressiva bei Menschen, die manisch-depressiv sind. Wichtig ist, dass man primär Medikamente gibt, die die Stimmung stabilisieren. Das heißt also, die dafür sorgen, dass da die Energie wieder in der Balance ist. Das bekannteste und am besten bewährte Medikament, sozusagen der Goldstandard der Therapie, ist Lithium, das man in Form von Lithiumsalzen gibt. Und was wirkt, ist wirklich dieses elementare Lithium. Das ist das Mittel der Wahl, wenn es vertragen wird. Lithium ist nicht ganz unproblematisch als Substanz. Auch dazu an anderer Stelle nochmal mehr. Weitere Möglichkeiten, Menschen mit bipolarer Erkrankung medikamentös zu unterstützen, sind bestimmte antiepileptisch wirksame Substanzen, Antikonvulsiva, wie man das auf medizinisch sagt, oder auch Medikamente aus dem Bereich der sogenannten Neuroleptika. Auch darüber werden wir an anderer Stelle nochmal mehr berichten. Wichtig ist auch, jemand, der bipolar ist, muss sehr gut über seine oder ihre Erkrankung informiert sein. Psychoedukation nennt man das. Das heißt also, dass man dafür sensibilisiert, dass diese Erkrankung vorhanden ist, dass Frühwarnzeichen für die einzelnen Episoden gewählt werden, die dann anzeigen können, wenn jemand wieder droht, in eine oder andere Richtung dann auszubrechen oder abzugleiten. Das können zum Beispiel verkürzte Schlafzeiten sein oder dass jemand umtriebiger ist als sonst. Das könnte ein Zeichen sein, dass jemand wieder in die Manie kommt. Und dann kann man, wenn man das rechtzeitig erkennt, auch rechtzeitig gegensteuern. Auch ansonsten gibt es noch so ein paar allgemeine Maßnahmen, dass man eben schaut, dass man möglichst Exzesse vermeidet und irgendwo auch unter relativ stabilen äußeren Rahmenbedingungen lebt. Trotzdem, auch wenn alles gut läuft, sind es Erkrankungen, die sehr, sehr schwerwiegend sind, die auch mit einer hohen Belastung einhergehen, nicht nur für die Betroffenen, sondern typischerweise auch für das Umfeld. Wenn man so die Verwandten hört von Menschen mit einer bipolaren Erkrankung, die leiden zum Teil sehr, sehr mit, gerade weil diese Phasen so unberechenbar sein können. Einerseits diese schwere Depression, in der jemand so schwer leidet, bis hin zur Lebensmüdigkeit, bis hin konkret auch zum Wunsch zu sterben. Andererseits wieder die manischen Phasen mit ihrer ganzen Dynamik, mit dem Ganzen, was da kaputt gehen kann, mit den Gefahren, die auch damit verbunden sind. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass man diese Krankheiten erstens mal erkennt, dass man darüber aufklärt, dass man gut informiert ist, dass man auch das Umfeld möglichst in die Behandlung mit reinnimmt und dass man dann, wenn es gut läuft, ein Höchstmaß an Stabilität bekommt. Das wäre anzustreben. Soweit die Bemerkungen zur bipolaren Erkrankung oder manisch-depressiven Erkrankung. Und in der nächsten Folge wird es dann weitergehen mit dem Thema Zwangsstörung. Ich kann soweit schon mal sagen, es ist nichts für allzu schwache Gemüter. Zwänge sind Phänomene, die sehr eigentümlich sind, die viele auch aus dem Alltag kennen und die aber auch, wenn sie dann Krankheitswert haben, doch auch sehr belastend sein können. Also bleiben Sie dran und schalten Sie auch beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder ein. Vielen Dank.
Das war Psychiatrie verständlich mit Dr. Seidel. Weitere Folgen und Informationen finden Sie auf der Website www.der-psycho-doc.de oder im Podcast-Feed. Psychische Gesundheit betrifft uns alle. Bleiben Sie aufmerksam und bis bald.